Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Der Krieg in der Ukraine tobt weiter. Die Hoffnungen auf einen baldigen Friedensschluss haben sich erst einmal verflüchtigt. Selbst J.D. Vance hat mittlerweile zugegeben, Trumps große Ankündigung, er werde innerhalb kurzer Zeit nach Amtsantritt die Kampfhandlungen beenden, ist weitgehend verpufft. Aber selbst wenn es dann irgendwann Frieden gibt, bleibt ja die strategische Frage, was passiert danach und wer möchte sich dort bereichern, wer möchte sich dafür einsetzen, dass die Ukrainer in Sicherheit leben und um was geht es da eigentlich noch so?
Und bislang haben sich da die Amerikaner und Europäer ja sehr bedeckt gehalten, was dieses Thema Sicherheitsgarantien angeht. Und genau deshalb haben dann auch alle so aufmerksam geschaut auf diesen Rohstoffdeal, den Trump und Zelensky ausgehandelt haben und der dann vergangene Woche unterschrieben worden ist von ukrainischen und amerikanischen Vertretern, der aber dann noch durchs ukrainische Parlament gehen muss. Und was nun passieren soll, ist Folgendes. Die USA werden die Ukraine dabei unterstützen, seltene Erden sowie andere Rohstoffe auszubeuten und bekommen dafür, so ist es zumindest angedeutet, es ist alles im Vertrag ein bisschen schwammig, sie sollen dafür 50% der Einnahmen bekommen. Ob das eine Sicherheitsgarantie der besonderen Art ist, dieser Vertrag, warum sich diese Politik gegen China richtet und wo die Europäische Union in diesem Machtkampf um strategische Rohstoffe bleibt, das erklären wir gleich.
Zunächst wollen wir Danke sagen. Dies ist die 300. Folge von Wohlstand für alle. Seit fast 6 Jahren betreiben wir nun diesen Podcast immer noch mit großer Freude. Vor allem auch deshalb, weil wir so viel Zuspruch erfahren, weil wir bei unseren Live-Veranstaltungen unser Publikum immer wieder treffen und weil wir weiterhin interessiert an der Sache sind und ständig selbst Neues lernen. Vielen Dank an dieser Stelle für all diejenigen, die uns abonniert haben, die gute Bewertungen schreiben, die den Podcast weiterempfehlen und natürlich auch ein großes Dankeschön an alle, die uns finanziell unterstützen.
Und wer das in Zukunft tun möchte, der kann uns bekanntlich über Apple Podcasts, über Steady oder Patreon unterstützen. Dort gibt es jeden Monat auch 2 Zusatzinhalte. Erstens die Speak Easy Bar, wo wir eure Fragen beantworten. Und es gibt Wohlstand für alle Literatur. Diesen Monat lesen wir 1984 von George Orwell. Das ist sicherlich ganz interessant zu lesen in Zeiten, wo zum Beispiel die Grünen einen verpflichtenden Freiheitsdienst wollen und damit eine neue Wehrpflicht eigentlich meinen. Und ich glaube, da lohnt sich doch die Auseinandersetzung mit Orwell und dem Thema Neusprech sehr. Und noch dazu lesen wir da auch ein passendes Vorwort von Robert Habeck zu.
Da sind wir sehr gespannt und wir haben es mit einem politischen Roman zu tun, der ja so oft zitiert wird. Ja, wann immer es irgendwo nur autoritär zu schimmern scheint, da wird sofort 1984 herbeibeschworen und deswegen müssen wir natürlich über diesen Roman dringend einmal sprechen. Und wir erinnern uns, bei der ersten Amtszeit von Donald Trump kam 1984 auf die Bestsellerlisten ganz nach oben wieder. Mhm. Wenngleich man sagen muss, die erste Amtszeit hatte mit 1984 relativ wenig zu tun. Bei der zweiten können wir uns schon wieder gar nicht mehr so sicher sein, wenn wir daran denken, welche Wörter Trump verbieten will, wie er mit Universitäten umgeht und so weiter. Das wird also Gesprächsstoff sein. Aber kommen wir jetzt zurück zum Rohstoffdeal. Das ist ja sehr interessant, was wir hier beobachten können. Da einigen sich Trump und Zelensky. Zunächst haben wir noch diese Bilder im Kopf aus dem Weißen Haus, wie Trump Zelensky vorführt. Nun aber ein klares Zeichen, dass man offenbar auch zusammenarbeiten kann. Worum geht es? Vereinfacht könnte man sagen, es geht beiden Staaten um Souveränität, wenn auch in einem sehr unterschiedlichen Sinne. Der Ukraine geht es um die territoriale Souveränität. Zelensky hat diesen Rohstoffdeal dringend gebraucht, um weiterhin Militärhilfe von Seiten der USA zu erhalten, solange der Krieg läuft. Trump hatte die US-Militärhilfen bekanntlich zwischenzeitlich eingestellt. Man könnte also sagen, diese Trump-Strategie geht in gewisser Weise auch auf, also Zelensky muss dann auf Trump zugehen. Durch diesen Rohstoffdeal erkauft sich die Ukraine die weitere militärische Unterstützung Amerikas. Auch stellt sich die Frage, was nach einem irgendwann kommenden Friedensschluss passieren wird. Was für Sicherheitsgarantien wird es denn geben? Dazu findet man zwar nichts explizit im neuen Deal, aber in der Ukraine hofft man, dass US-amerikanische Wirtschaftsinteressen bei einem Dealmaker wie Trump ein recht guter Garant dafür sind, dass die USA an der ukrainischen Souveränität interessiert bleiben. Und man kann sich denken, wenn viele Amerikaner in der Ukraine tätig sind, dort Werke errichtet werden, seltene Erden ausgebeutet werden, dann ist es natürlich im Interesse des amerikanischen Staates, dass diese Bürger auch geschützt sind. Damit hat man dann quasi schon eine Sicherheitsgarantie, denn wehe, an ihnen würde sich jemand vergreifen, wie Putin beispielsweise.
Ja, also das ist ja generell das Problem in Anführungszeichen. Wie anders sollte auch eine amerikanische Sicherheitsgarantie aussehen? Also Putin hat ja diesen Krieg gerade deshalb gestartet, weil er gesagt hat, wir akzeptieren das nicht, dass die Ukraine Teil der NATO wird. Also dementsprechend ist es ja vollkommen klar, dass amerikanische Soldaten und amerikanische Waffen auf ukrainischem Grund als Sicherheitsgarantie relativ undenkbar sind. So, und von daher ist das wahrscheinlich schon die expliziteste Form von Sicherheitsgarantie, die man da geben kann. Vorausgesetzt, es steht wirklich so gut um diese Rohstoffe. Das ist ein interessantes Thema, wo es tatsächlich Streitigkeiten gab in den letzten Monaten, also wo auch Leute, die durchaus gut informiert sind, gesagt haben, naja, das ist alles relativ fraglich, zum Beispiel bei diesen seltenen Erden, weil man sich da mitunter immer noch auf Daten aus Sowjetzeiten beruft und es seit längerer Zeit überhaupt keine richtigen Forschungen mehr gab, man gar nicht so ganz perfekt oder ideal weiß, wie viel ist da eigentlich wirklich. Aber darauf kommen wir gleich noch mal zu sprechen. Wir haben jetzt jedenfalls gesagt, für die Ukraine geht es jetzt ganz, ich sag mal, existenziell um die territoriale Souveränität. Für die USA geht es in einem anderen Sinn um Souveränität. Und zwar geht es um die Souveränität in Fragen Rohstoffe. Also es gibt diese strategisch relevanten Rohstoffe, bei denen will man sich unabhängig machen vom Hauptfeind China. Und besonders deutlich wird es am Beispiel der sogenannten seltenen Erden. Die sind ja gerade in aller Munde, obwohl viele wahrscheinlich gar nicht so genau wissen, was diese seltenen Erden sind. Dabei handelt es sich um 17 Metalle, die für viele Zukunftstechnologien von hoher Bedeutung sind. Zum Beispiel für die Chipproduktion. Und wenn es um Chipproduktion geht, geht es natürlich auch um KI, also um die Technologie der Zukunft. Es geht aber auch um militärische Zwecke, also in einem F-35-Kampfjet zum Beispiel stecken rund 400 Kilogramm seltene Erden. Dass zusätzlich diese Rohstoffe auch noch eine große Bedeutung für die Energiewende besitzen, das wird bei Donald Trump wahrscheinlich nicht so die ganz große Rolle spielen. Also in Europa sagt man ja immer, man braucht diese seltenen Erden für die Energiewende. Bei Trump wissen wir, der ist da recht undogmatisch, sage ich mal vorsichtig. Der sagt ja eigentlich auch, Klimawandel ist nicht so ein großes Thema. Und solange das billiger ist, soll man mal schön weiter bohren. Und deshalb sagte er dann bei der Amtseinführung ja auch Drill, Baby, Drill.
Zugleich sind es die republikanischen Staaten, die sehr auf diese Zukunftstechnologien setzen. Der Solarenergieausbau ist nirgendwo stärker in Amerika als in Texas. Ja, also das ist schon interessant, wie also diese Staaten, von denen man immer sagt, naja, die kennen doch nur diese großen Autos und die baden in Öl, die werden doch nicht Zukunftstechnologien wie Solar- oder Windenergie verfolgen. Oh doch, das tun sie. Und ich würde sagen, dass da Trump so undogmatisch ist, dass wenn für ihn ein preislicher Vorteil sichtbar ist, er auch nicht davor zurückschrecken wird. Zumal er ja mit Elon Musk, und der hat sich ja schon als Autoverkäufer betätigt, haben wir ja gesehen, jemand hat, der durchaus von seltenen Erden abhängig ist, wenn wir beispielsweise an die Akkus denken, an die Batterien denken, die in den Autos sind. Also seltene Erden sind ganz relevant. Wir sehen das ja auch am iPhone. Wir sehen das daran, dass jetzt gerade China eine große Macht ausüben kann, weil man einen Exportstopp erst einmal hat und diese Anträge, die man stellen muss, um dann vielleicht doch eine Genehmigung zu bekommen, sind sehr heikel. Das besorgt auch zum Beispiel die deutsche Wirtschaft. Also das ist eigentlich der Punkt, über den wir reden. Im Übrigen interessant, weil wir so viel immer gehört haben, wir leben ja im Informationszeitalter und all das und jetzt ist das entmaterialisiert. Nichts davon ist wahr. Wir führen ganz, ganz materielle Konflikte. Wirklich selten sind diese Metalle nicht. Sie werden nur recht selten aus der Erde geholt. Denn das ist eine Zumutung, diese Metalle zu fördern. Ihre Konzentration in der Erdrinde ist relativ gering. Die Rohstoffe sind noch dazu ungleichmäßig verteilt. Ob der Abbau in einem bestimmten Gebiet lohnend ist, ist schwierig vorher zu ermitteln. Die notwendigen Forschungen, bevor der Abbau überhaupt beginnt, können Jahre dauern. Dazu kommen ökologische Schäden natürlich, die dabei entstehen. Die Metalle in ihre Reinform zu bringen, ist sehr aufwendig. Sehr kostspielig. Die seltenen Erden unterliegen zwar einer natürlichen Knappheit, vor allem aber ist die Ausbeutung dieser Ressourcen mit immensen Gefahren für Land und Leute verbunden, weshalb auch in Ländern, die über große Vorkommen verfügen, mitunter gar kein Abbau stattfindet. Ja, das ist ja erst einmal erstaunlich. Man würde sagen, naja, ihr habt's doch, dann ran damit, aber das stimmt gar nicht.
Nee, man denkt das immer so, aber blicken wir zum Beispiel nach Grönland. Grönland ist jetzt ja auch wegen Trump in aller Munde. 2021 beschloss die damals neu gewählte Regierung, dass die australische Firma Greenland Minerals, die schon seit 15 Jahren in Grönland Kapital investiert hatte, in Zukunft weder seltene Erden noch Uran abbauen solle. So, also ursprünglich sollte dort Uran abgebaut werden. Da wurde dann gesagt, nee, das ist eigentlich doch zu umweltschädlich und zu gefährlich. Und dann wurde auch gesagt, selbst andere seltene Erden quasi, weil, also Uran ist ja keine seltene Erde, aber auch seltene Erden dürfen nicht abgebaut werden, weil dabei als Nebenprodukt Uran gefördert werden könne. Und man hatte Angst vor Schäden an der Umwelt und an den Menschen. Das heißt, man hat dort eine Abwägung getroffen. Soll man die Wirtschaft in Grönland fördern, was eigentlich im Interesse gewesen wäre, der Menschen dort, dass man sagt, es gibt einen ökonomischen Aufschwung, weil es dort auch viel Armut gibt. Oder alternativ, man entscheidet sich dafür, dass man die Ressourcen im Boden lässt und der Gesundheit der Bürger und der Umwelt den Vorrang gibt. Und man hat sich tatsächlich für Letzteres entschieden. Also bislang bleiben die seltenen Erden in Grönland in der Erde. Und weniger zimperlich ist man hingegen in China. Da legt man der eigenen Bevölkerung ja ohnehin seit Jahrzehnten eine staatskapitalistische Industrialisierung mit all ihren Zumutungen auf. Wir haben darüber gesprochen, was das zum Beispiel für Arbeitszeiten bedeutet, was das für ökologische Schäden bedeutet. Gerade beim Thema seltene Erden ist das extrem. Ja, also da sind dann wirklich so rund um diese großen Standorte dann irgendwie so Schlackeseen quasi, also voll mit dreckigem, vergiftetem Material und Wasser. Und was den Arbeitern an Schäden entsteht oder ob zum Beispiel das Wasser in der Region verseucht wird, das ist hier nachrangig, weil dem in Anführungszeichen höheren Zweck gedient werden muss. Und man ist da also, ich sag mal, recht hemdsärmelig. Und das ist ja auch kein Wunder. Man hat nicht die gleichen hohen Umweltstandards. In breiten Teilen der Bevölkerung hat man auch noch einen niedrigeren Lebensstandard als in Europa, sodass man also eine hohe Armut hat, dass man eher Leute hat, die bereit sind, diese Arbeiten auszuführen. Man hat noch dazu eine Einparteiendiktatur. Das sind natürlich alles, in Anführungszeichen, gute Bedingungen, um diese eigentlich unzumutbare Arbeit doch zu leisten, all das aus der Erde zu holen. Und das ist auch der Grund, warum in China satte 70% der seltenen Erden gefördert werden.
Die chinesische Dominanz wird erst einmal bleiben. In China verfügt man über 30 mal höhere Reserven als in Amerika. Die US-Wirtschaft ist bislang dringend auf Importe aus dem Reich der Mitte angewiesen. Rund 60% der seltenen Erden, die in den USA genutzt werden, stammen aus China. Durch Donald Trumps erratische Zollpolitik der vergangenen Wochen ist besonders diese Schwäche der USA offensichtlich geworden. China hat nämlich als Reaktion auf Trumps Zölle, wir haben es eben schon erwähnt, den Export seiner seltenen Erde in alle Welt unterbunden. Ja, also es geht hier nicht nur um Amerika. Vielleicht fragen sich einige, warum in aller Welt und nicht nur in Amerika, weil die USA ansonsten aus Drittländern die chinesischen Rohstoffe einkaufen könnte. Ja, ganz einfach. Ja, man versucht natürlich jetzt alle Möglichkeiten der Umgehung zu verhindern. Ne? Das wäre ja klar, dass wenn jetzt Europa das weitermachen kann oder andere Entwicklungsländer, gerade ja Entwicklungsländer, wenn die das jetzt importieren könnten und dann den Amerikanern verkaufen, dann hätte man natürlich nichts gewonnen in dem Sinne. Ja, und jetzt hat man tatsächlich einfach gesagt, wir machen jetzt erstmal komplett dicht, und das wird natürlich für die Weltwirtschaft als Ganzes ein Riesenproblem werden, denn die Nachfrage ebbt ja nicht ab und es gibt auch keine andere Möglichkeit. Also man kann nicht sagen, ja, dann lassen wir es halt. Dann müsste man sagen, gut, dann lassen wir das halt mal mit der Smartphone-Produktion. Und wir brauchen ja auch vielleicht keine Batterien. Ja, es ist alternativlos im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau, und es gibt keinen kurzfristigen, noch nicht mal einen mittelfristigen Ersatz, weil einfach solche Projekte lange erforscht werden müssen. Wo gibt es Vorkommen? Und dann auch der Abbau einfach, bis das mal richtig losgeht, das wirklich viele Jahre dauern kann. Und wir sehen hier schon dieses ganze Thema seltene Erden. Wir wollen heute nicht nur über seltene Erden sprechen, aber das ist ja das, was immer so im Zentrum stand. Ne? Da hat ja Trump sich auch sehr drauf gestützt, obwohl interessanterweise jetzt in diesem Deal zwischen der Ukraine und den USA durchaus auch andere Rohstoffe, wie zum Beispiel auch Öl und Gas, eine Rolle spielen. Ja? Aber wir bleiben noch kurz bei diesen seltenen Erden, weil ich finde, dass es so eine interessante, widersprüchliche Angelegenheit ist. Und zwar in doppelter Hinsicht. Erstens, wenn wir mal aufs Thema Ökologie blicken. Ja, ganz besonders in Europa will man ja die Energiewende vorantreiben. Natürlich nicht aus Liebe zu Mutter Natur, sondern um die eigene Souveränität abzusichern. Also man hat ja immer und auch schon vor Kriegsbeginn gesagt, man muss sich unabhängig von Russland machen, von dieser Öl- und Gasmaschinerie in Russland. Und deshalb war dann die Idee, dass diese grüne Wende in Europa unter anderem auch ermöglicht wird, eben durch Rohstoffe aus der Ukraine oder eben, bislang hat man sie oftmals aus China geholt. So, das Verrückte ist nun, diese grüne Wende, die gibt es aber nicht ohne die ökologische Verwüstung, die dann in den Abbaugebieten entsteht. Also man sagt quasi, wir machen eine grüne Wende, aber auf dem Weg dahin holen wir ganz viel Zeugs aus der Erde mit allen möglichen Schäden an Mensch und Natur. Das ist ja schon mal ein interessanter Widerspruch. Und zweitens gibt es ganz viele Widersprüche, ganz viele Antagonismen zwischen den Staaten beziehungsweise dann auch Großmächten, die um die seltenen Erden streiten. Also wie gesagt, um sich in Zukunft unabhängig zu machen von Russland, ist zum Beispiel die EU heute auf die Gnade Chinas angewiesen. Und das ja, obwohl China selbst schon längst als Systemrivale markiert worden ist. Und man sagt quasi, wir kaufen ein bei Staaten, die man sonst als Diktatur und Systemrivale und sonst was markiert, um sich von anderen Systemrivalen in Zukunft, also in so mittelfristiger Zukunft, unabhängig zu machen. Und China wiederum will zwar an den Rohstoffexporten einerseits gutes Geld verdienen, behält sich andererseits aber auch vor, natürlich den eigenen Zukunftsprojekten den Vorrang zu geben. Und das sorgt dann für allerlei Konflikte zwischen diesen Mächten, und zwar seit weit über 10 Jahren, denn es wissen ja alle Mächte, was das jeweilige Interesse des anderen Landes ist. Also die Chinesen wissen, ja, die Amerikaner und die Europäer wollen ihre Position stärken, und dann versuchen sie, und das ist natürlich ein unmöglicher Spagat, auf der einen Seite möglichst viel Geld einzutreiben durch Rohstoffexporte, und andererseits wollen sie ja gar nicht, dass die andere Seite so stark wird, diese Zukunftstechnologien auf ihrer Seite hat und so. Also da gibt es allerlei Antagonismen, die dort immer wieder entstehen und auch neue Formen annehmen.
Christian Schwergel erklärt in der Zeitschrift Spektrum der Wissenschaft: Die kritischen Rohstoffe sind für Bereiche wie Verteidigung, Flugzeugbau, Raumfahrt, Computerchips, Batterien, Energieerzeugung und andere Hightech-Anwendungen unverzichtbar. Eine übergroße Abhängigkeit von China wollen sich weder die USA noch die EU länger leisten. Der Werbeprospekt der ukrainischen Regierung traf deshalb einen Nerv. Die Ukraine verfüge über 6% der weltweiten Reserven an Graphit, heißt es darin. Es habe die größten Lithium-Vorkommen Europas, genügend Titan, um den Bedarf der USA und der EU für 25 Jahre zu decken, ausreichend Beryllium für 40 Jahre des heutigen Weltbedarfs und 2% der weltweiten Uranvorkommen. Diese Zahlen sind bisher nicht durch aktuelle Studien gedeckt, reichten aber aus, um vor allem bei Trump große Begehrlichkeiten zu wecken.
Ja, also Trump will die Unabhängigkeit von China erreichen, indem er den USA andere Rohstoffquellen, darunter die seltenen Erden, erschließt. Und einige dieser Ideen, die sind ja erstmal grotesk. Also, dass man zum Beispiel sagt, man greift Kanada an. Gut, da hat ja Trump behauptet, er würde es jetzt nicht angreifen wollen, aber bei Grönland hat er das ja noch nicht mal ausgeschlossen in einem Interview kürzlich. Da hat er ja wirklich in den Raum gestellt, eine militärische Invasion auf Grönland zu starten. Und ich sag's mal so, die wird wahrscheinlich nicht so schwer fallen, wenn er das tatsächlich ernsthaft machen würde. Ja, also man muss sich vorstellen, in Grönland leben weniger Menschen als in Weimar. Da leben so 55.000 Menschen circa in Grönland auf einer Fläche, die sechsmal so groß ist wie Deutschland. Ja, das ist das Verhältnis, über das wir sprechen. Also das wäre jetzt für die USA wahrscheinlich mit Ach und Krach doch machbar. Und ich glaube auch die dänische Armee, wenn die da so in ihrer Gänze noch zu Hilfe kommt, wird da auch nicht mehr so viel retten können.
Ja,
So.
beziehungsweise könnte die NATO gegen die USA Krieg führen.
Ja, genau. Das ist sehr, sehr realistisch. Dann ist es so, dann gibt es andere Sachen, da muss man sagen, die sind deutlich weniger spinnert. Also, dass Trump irgendwie sagt, jetzt gibt es mal ein Dekret für einen Tiefseebergbau, also dass man auch in der Tiefsee nochmal anders forscht, was man da abbauen kann. Das ist jetzt vielleicht eher vorstellbar, als dass er wirklich diesen Schritt macht. Also, wie gesagt, militärisch ist es ja denkbar, dass er Grönland einnimmt, aber man kann sich trotzdem nicht vorstellen, dass er es ernsthaft macht. Aber da gibt es andere Sachen, die sind seriöser, zum Beispiel jetzt auch mit der Demokratischen Republik Kongo, wie er da in Austausch getreten ist und da dann quasi auch so ein bisschen, ich sag mal, ja, amerikanische Sicherheitsgarantien übernimmt im Gegenzug für Rohstoffabbau. Das klingt schon alles recht ernsthaft. Und natürlich, sehr realistisch ist die Rohstoffsouveränität durch die Ukraine, dadurch, dass die USA sich die Ukraine nutzbar machen. Denn die USA waren und sind die größte Militärmacht der Welt und ohne die Unterstützung der Amerikaner wäre die Ukraine von Tag 1 an chancenlos gewesen. Das muss dann klar sein. Also ich meine, dass die Ukraine in diesem Krieg bislang so gut den Russen standhalten konnte, liegt ja einzig und allein daran, dass schon vorher jahrelang quasi ausgebildet worden ist, dass man quasi aber auch jetzt im Krieg die ganze Zeit diese Intelligence teilt mit den Ukrainern und dass die Amerikaner dann sagen, wo da mal hingeschossen werden muss und denen auch die entsprechenden Waffen liefern, ist ja einzig und allein der Grund, warum es die Ukraine als Staat überhaupt noch gibt. Und diesen Hebel, den hat Trump sich jetzt nutzbar gemacht, um die Ukraine zu einem Rohstoffdeal zu zwingen.
Weitgehend aus dem öffentlichen Diskurs verschwunden ist inmitten all dieser Diskussionen über Trumps Rohstoffdeal, dass die Europäische Union auch schon seit langem Ambitionen hegt, die ukrainischen Rohstoffe auszubeuten. Bereits nämlich 2021, also vor Beginn der Vollinvasion, hatten die EU und die Ukraine eine strategische Partnerschaft für Rohstoffe und Batterien, wie es da hieß, auf den Weg gebracht. In der Pressemitteilung war zu lesen, die Kommission schlägt vor, die Versorgung sowohl aus Primär- als auch aus Sekundärquellen zu diversifizieren, die Ressourceneffizienz zu verbessern, den Grundsatz der Kreislaufwirtschaft zu stärken und die verantwortungsvolle Beschaffung weltweit zu fördern. Der Aktionsplan soll den Übergang Europas zu einer grünen und digitalen Wirtschaft unterstützen. Zugleich dient er dazu, Europas Widerstandsfähigkeit und die offene strategische Autonomie bei den Schlüsseltechnologien zu erhöhen, die für einen solchen Wandel notwendig sind.
Ja, so eine grüne Wende soll es geben für Europas Widerstandsfähigkeit und Autonomie. Die war, wie schon angedeutet, lange geplant. Nur gab es dabei, wie auch schon gesagt, stets einen Widerspruch. Einerseits wollte man sich von anderen Supermächten wie China oder Russland unabhängig machen. Andererseits war man auf eben diese Staaten angewiesen, um diese Emanzipation überhaupt erst zu vollführen. Ja, also durch chinesische Rohstoffe bekommt man eine grüne Wende hin. Auf dem Weg zur grünen Wende ist man immer noch auf Russlands Rohstoffe angewiesen. Das war immer ein bisschen heikel. Und da ist es natürlich praktisch, wenn man so ein Land wie die Ukraine hat. Denn dieser unhaltbare Zustand, dass man auf andere Großmächte angewiesen ist, der ist doch deutlich angenehmer dadurch zu tauschen, dass man ein Land wie die Ukraine hat, die ja schon vor Kriegsbeginn ein deutlich schwächerer Handelspartner war als zum Beispiel China. Das heißt, man konnte sich die Ukraine von Anfang an leichter nutzbar machen. Und diese instrumentelle Haltung, Die gibt es bis in die Gegenwart. Man will bis in die Gegenwart eigentlich die ukrainischen Rohstoffe in Zukunft für eine europäische grüne Wende nutzen. Zum Beispiel wurde das sehr unverblümt in einer Veröffentlichung der Konrad-Adenauer-Stiftung ausgedrückt im vergangenen Jahr. Zitat: Für die EU könnte die Ukraine zu einem wichtigen Rohstoffpartner im Zuge ihrer globalen Diversifizierungsstrategie werden und infolgedessen die Abhängigkeit von chinesischen Rohstoffen verringern, Klammer auf, De-Risking, Klammer zu. In geoökonomischer Hinsicht würde die Ukraine unterhalb der Schwelle einer formalen EU-Mitgliedschaft stärker in den europäischen Wirtschaftsraum integriert werden.
Die Integration der Ukraine in die EU ist immerhin ein Ziel, das man in Brüssel schon länger vorantreibt. Das hätte dann auch dazu führen können, dass Brüssel den eigenen Planzielen gerecht wird. Denn gemäß dem EU Critical Raw Materials Act, der 17 verschiedene kritische Rohstoffe benennt, hat sich die EU für das Jahr 2030 folgende Ziele gesetzt. 10% der strategischen Rohstoffe sollen in der EU gefördert werden. 40% der strategischen Rohstoffe sollen in der EU weiterverarbeitet werden. Mindestens 25% der strategischen Rohstoffbedarfe sollen über Recycling gedeckt werden. Und die Rohstoffimportabhängigkeit der EU von Drittstaaten soll nicht mehr als 65% betragen. Das sind hochgesteckte Ziele, die nun aber durch den Deal der Ukraine mit den USA sehr fragwürdig werden.
Ja, was ist das denn nun für ein Deal, der da von amerikanischen und ukrainischen Vertretern unterschrieben wurde und der jetzt noch eine Ratifizierung durch das ukrainische Parlament erfordert? War das eine Bestrafung der Ukraine, wie das viele befürchtet haben? Es sah ja nach einer unglaublichen Demütigung aus im Februar noch, als es diesen großen Eklat gab. Und eigentlich ist es jetzt doch aber überraschend, wie moderat der Deal ist. Denn während Trump damals ja noch behauptet hat, die USA hätten die Ukraine mit 500 Milliarden Dollar unterstützt und er hätte gerne dieses gesamte Geld zurück, ist davon gar nicht mehr die Rede. Also diese Idee, die er mal hatte, dass er sagt, naja, es werden Rohstoffe abgebaut und erstmal werden davon eure Schulden in Anführungszeichen abbezahlt, das ist gegessen. Also das steht da tatsächlich nicht mehr. Es geht nicht mehr um Rückzahlungen. Stattdessen heißt es, und diese Idee des Fonds, die gab es schon im Februar, stattdessen heißt es jetzt, es soll ein Fonds aufgesetzt werden, in den USA und Ukraine gleichermaßen einzahlen. Und dieser Fonds soll dann genutzt werden, um die ukrainischen Rohstoffe auszubeuten. Und die Gewinne sollen dann hälftig geteilt werden. So klang es schon im 1. Februar-Entwurf an. Sonderlich detailliert ist das jedenfalls nicht dargelegt worden. Also auch jetzt, wo das jetzt unterzeichnet worden ist, ist es so, dass der Vertrag sich wahnsinnig abstrakt liest.
Naja, aber hälftig geteilt bedeutet doch erst einmal, dass die Ukraine also auch Gewinne davon abschöpft, die dann investiert werden in den Wiederaufbau des Landes. Bedeutet also, dieses Geld geht ja jetzt nicht nur an heimische Unternehmen. Mhm. Ja, das geht ja nicht an den Schreinermeister in Kiew, das Geld nur, sondern das geht natürlich auch an große Konzerne, zum Beispiel aus den USA. Das heißt, das ist ja schon auch so, dass man da eher eine Win-Win-Struktur sich legt.
Ja, gut, und an die kleinen Handwerksmeister geht es so oder so nicht. Ne?
Also es geht ja, aber das geht ja sowieso nicht in große Unternehmen nur in der Ukraine, sondern natürlich geht es ja darum, dass sehr viele westliche Konzerne ein großes Interesse da haben, natürlich bei diesem Wiederaufbau dabei zu sein. Wenn da dann auch entsprechende Gelder mobilisiert werden von Seiten des Staates, plus noch von Seiten des ukrainischen Staates und noch des US-amerikanischen zugesagt wird, dass hier Relevanz ist und dass man sich dafür einsetzt, dass das hier vorangeht, ja, womit man mit anderen Worten sagt, hier ist eine Sicherheitsgarantie, ist das ja auch für diese Unternehmen dann eine sehr gute Perspektive, dass sie das machen. Also wenn man Kapital mobilisieren will, muss man ja genau solche Rahmenbedingungen setzen, dass die jetzt nicht im Klein-Klein austariert schon sind, beziehungsweise wir die sowieso nicht zu lesen bekommen. Das ist für mich jetzt gar nicht so überraschend.
Ich war schon überrascht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass wochenlang über nichts anderes gesprochen wird, dass man dann am Ende des Tages dieses Papier vorgesetzt bekommt und man weiß am Ende eigentlich gar nicht, was passiert jetzt und da zeigt sich keiner irritiert drüber, finde ich schon eigenartig. Lass uns doch erstmal drüber sprechen, was man jetzt erfährt.
Also in der Präambel, da lesen wir, dass die Zitat Vereinigten Staaten von Amerika, die Absicht der Ukraine anerkennen, bei der Ausarbeitung dieses Abkommens Konflikte mit den Verpflichtungen der Ukraine im Zusammenhang mit dem Beitritt zur Europäischen Union oder mit Vereinbarungen mit internationalen Finanzinstitutionen oder anderen offiziellen Gläubigern zu vermeiden. Nun kann es ja durchaus auch im Interesse der Amerikaner sein, dass die Ukraine EU-Mitglied wird, dann haben die nämlich nicht mehr so viel Sorgen damit. Also so kann man es auch lesen.
Das auf jeden Fall, nur man muss ja halt sagen, also es gibt ja diese strategische Partnerschaft bereits, da haben wir ja eben drüber gesprochen, die wurde 21 initiiert und die war ja auch, so wie ich jetzt diesem Papier vorwerfen würde, dass man da nicht so richtig viel draus erfährt, genauso war das ja damals auch. Und jetzt steht ja dann quasi die eine Absichtserklärung gegen die andere. Und interessanterweise steht eben nicht explizit hier drin, was die Ukrainer bislang mit der EU sich ausgedacht haben, ist ab jetzt null und nichtig und nicht mehr gültig, sondern das wird ja explizit anerkannt, ja, auch die europäischen Interessen dürfen dann irgendwie Berücksichtigung erfahren. Also das finde ich so eigenartig, diese Idee, dass das so ein ganz exklusives Ding ist, dass die Amerikaner so diesen exklusiven Zugriff auf diese Rohstoffe haben, das finde ich, kann man nicht so richtig herauslesen.
Nee, man liest, dass die amerikanischen Unternehmen zuerst bedacht werden sollen, sobald die Ukraine sich bereit erklärt, bestimmte Rohstoffe abzubauen. Aber es ist ja noch gar nicht klar, was dann mit dem eingenommenen Geld passiert. Eventuell kann es sogar sein, dass in den ersten 10 Jahren die Gewinne aus der Rohstoffausbeutung komplett in der Ukraine bleiben. Also bei CNN hieß es beispielsweise nach Veröffentlichung des Vertrags, ein interessanter Punkt, den die ukrainische Regierung hervorgehoben hat, ist, dass die Gewinne des Investitionsfonds für den Wiederaufbau in den ersten 10 Jahren vollständig in die ukrainische Wirtschaft reinvestiert werden sollen, entweder in neue Projekte oder in den Wiederaufbau. Dies könnte von Bedeutung sein, wenn die USA 10 Jahre lang keinen finanziellen Nutzen daraus ziehen. Diese Bestimmung scheint jedoch nicht in dem in Washington unterzeichneten Abkommen enthalten zu sein, obwohl sie später Teil einer zusätzlichen technischen Vereinbarung sein könnte. Die stellvertretende Premierministerin Julia Sviridenko erklärte in den sozialen Medien, dass diese Bedingungen Gegenstand weiterer Diskussionen sein werden. Also mit anderen Worten, das ist einfach noch sehr offen. Und man muss ja auch jetzt, da man ja nicht zwei Planwirtschaften jetzt hat, die sich gegenüberstehen und sich einigen müssen, auch warten, wie das private Kapital auf etwas reagiert und wie dann dieses private Kapital auch dafür sorgt, dass zum Beispiel die Ukraine irgendetwas abnickt, also die ukrainische Regierung dann irgendetwas abnickt, wovon jetzt noch gar nicht die Rede ist.
Nee, das finde ich völlig richtig. Nur es ist ja so, es gibt auf der einen Seite natürlich die privaten amerikanischen Kapitale, die dann dort in Zukunft dabei helfen sollen. Oder helfen sollen ist noch irgendwie zu euphemistisch formuliert. Die halt dann wahrscheinlich auch den Hut aufhaben werden bei der Ausbeutung dieser Rohstoffe. Und was mich nur wundert ist, dass das andere, was da so schon aufgeführt worden ist, also mit diesem Fonds, den es geben soll, dass es gar nicht technisch erläutert wird. Also wie wird der Fonds genau bestückt von diesen Staaten? Wie viel Geld wird dort reinfließen? All das ist bislang nicht öffentlich und vielleicht ist es den Ländern ja auch noch gar nicht klar und es geht in Wahrheit um was völlig anderes. Vielleicht geht es jetzt gar nicht darum, wirklich einen ökonomischen Weg hier aufzuweisen, was passieren soll, sondern vielleicht geht es eher darum, so ein Signal nach Russland zu senden. Also vor ein paar Wochen war es ja so, da hat Trump gesagt, Zelensky ist ein Diktator. Und jetzt auf einmal sagt er, nee, die Schuld liegt bei Russland. Das steht ganz klar in diesem Vertrag jetzt drin. Also wo vorher man das immer so gesagt hat, dass eigentlich Russland gar keine Schuld zugewiesen wurde und dass man eigentlich nur gesagt hat, das ist die Schuld von Joe Biden und der Ukraine. Es ist jetzt so, dass man ganz klar sagt, das war Putin. Kein Staat, der Putin unterstützt, darf von den ukrainischen Rohstoffen profitieren. Es gibt ein klares Bekenntnis zur ukrainischen Souveränität und von daher hat man so den Eindruck, die wirkliche Ausgestaltung wird erst noch folgen. Denn da liest man teilweise so Sätze wie der amerikanische Beitrag zum Fonds kann auch in Form von Militärhilfe geleistet werden, zum Beispiel in Form von Abwehrwaffen. Und da frage ich mich wirklich, was soll das bedeuten? Weil ein Fonds heißt ja, es gibt einen Topf mit Geld und, so klang das dann ja auch an, in den Nachrichten. Aus diesem Topf, den die USA und die Ukraine zusammen auffüllen, wird dann investiert in bestimmten Bereichen, um dann Rohstoffe zu extrahieren und so weiter. Und eine Defensivwaffe ist einfach nicht das gleiche wie ein Geldbeitrag in einem Fonds. Also ich habe den Eindruck, dass da sehr viel Unklarheit ist und auch wenn man jetzt in die Berichterstattung guckt, dass auch ganz viele Journalisten das nicht so richtig verstehen, aber nicht bereit sind, das einfach mal öffentlich zu kommunizieren. Eigentlich müsste man jetzt sagen, man hat wochenlang auf diesen Vertrag gewartet und jetzt weiß man eigentlich immer noch nicht so richtig, was das für die Ukraine und fürs amerikanische Kapital bedeutet.
Ja, weil sie es selbst nicht wissen, würde ich mal
tippen. Das kann gut sein. Also es wäre jetzt quasi.
Und man auch noch zugleich sagt, diese Strategie ist vielleicht ganz klug, nicht Russland alles wissen zu lassen darüber, wie jetzt diese Deals vonstatten gehen, sondern es soll auch eine gewisse Drohkulisse aufgebaut werden. Und sobald man ja Sicherheitsgarantien genau ausspricht, kann sich ja auch die Gegenseite wieder darauf einstellen und abwägen. Wenn es aber so generell im Vagen bleibt, dann kann man natürlich ja alles und nichts damit meinen, was jetzt auch den Gegner verunsichern könnte. Ich glaube, da jetzt Konkreteres zu erwarten, ist in gewisser Weise blödsinnig, weil sich das ja auch erst zeigen wird, beziehungsweise funktioniert ja so eigentlich der Kapitalismus, dass sich jetzt in diesem dann gemachten Rahmen irgendetwas tun wird, von dem man jetzt noch nicht annehmen kann, was das jetzt genau sein wird. Also ich glaube, das sollte man sicherlich so kommunizieren und sollte nicht so tun, ah ja, das ist der Deal und jetzt haben sie sich geeinigt, wenn man in Wahrheit gar nicht weiß, worauf haben sie sich denn da geeinigt. Und kann das auch sein, dass da in einem halben Jahr Trump sagt, weiß ich nicht, welcher Idiot hat denn das ausgehandelt und der Idiot war er, ja. Also das ist ja auch schon vorgekommen mit anderen Ländern. Insofern ist das ja total offen und das ist ja so interessant, dass wir jetzt es tatsächlich mit einem erratischen Präsidenten zu tun haben, aber auch die Lage überhaupt bei den seltenen Erden so merkwürdig ist, dass jetzt alle mal so für sich verstanden haben, ja, seltene Erden sind wichtig, aber eine klare Strategie scheint mir momentan nur China zu haben.
Ja, also ich meine, bei den USA ist es auf jeden Fall so, ich habe es vorhin ja schon angedeutet, man hat da jetzt voller Begeisterung gesagt, hurra, in der Ukraine gibt es seltene Erden, dann brauchen wir einen Rohstoffdeal. Der Witz ist nur einfach, man weiß gar nicht, wie hoch diese Vorkommen wirklich sind, unter welchen Bedingungen man die Vorkommen ausbeuten kann. Also es gibt ja dann einfach Vorkommen, wo man sagt, ja, die gibt es, also es gibt diese seltenen Erden, aber die sind so schwer aus der Erde zu bekommen oder die sind so verstreut, dass es quasi trotzdem unökonomisch ist. Und viel davon ist unklar, weil man wirklich noch diese Datenlage aus Zeiten der Sowjetunion hat, wo ja aber vieles auch in Wahrheit gar nicht klar war. Und da gab es jetzt schon so Artikel, die angedeutet haben, na, vielleicht ist das alles gar nicht so ein großes Ding. Und dann ist wirklich die interessante Frage wiederum, was heißt das sicherheitspolitisch? Also wenn irgendwann in den nächsten Jahren sich herausstellen sollte, oh, da hat Trump sich doch mehr erhofft, als da eigentlich ist. Was würde das dann eigentlich wiederum für diese Sicherheitsgarantie, die wir vorhin angedeutet haben, bedeuten? Die wäre dann wahrscheinlich wieder futsch.
Ja, oder wenn irgendwo anders jetzt gerade seltene Erden extrahiert werden. Das ist ja so, dass das viele Länder jetzt gerade verfolgen. Und dass man dann plötzlich nicht mehr so eine große Notwendigkeit daran sieht, auch noch in der Ukraine zu extrahieren. Mhm. Und schon kann es dann passieren, dass die Ukraine als nicht mehr so wichtiges Terrain angesehen wird. Und das ist ja gerade das Heikle, wenn man die ganze Welt nur als Ort begreift, wo man Deals machen kann, dann sind natürlich alle anderen Fragen nachgeordnet. Und das kann natürlich dann noch böse für die Ukraine enden.
Ja, und jetzt ist es jedenfalls so, man hat diese große Unklarheit. Und die kann natürlich einerseits bestehen, ist eine mögliche Idee, weil quasi man nicht also die Russen wissen lassen will, worum es eigentlich geht. Das hast du angedeutet, das wäre eine Erklärungsweise. Es kann natürlich auch sein, dass Trump einfach die Bedingungen diktieren will und dass die gar nicht so gut für die Ukraine sein werden, wie es jetzt gerade ausschaut. Und dass man damit aber mit dieser Bekanntgabe erst erwartet, bis das Gesetz durch das ukrainische Parlament gegangen ist. Denn da setzt man in der Ukraine bislang auf völlige Intransparenz. Also wir haben das gesagt, es gibt diesen diese Behauptungen der ukrainischen Sprecherin, die sagt, das wird sehr gut für die Ukraine. Es wird 10 Jahre lang nur in die ukrainische Kasse gewirtschaftet, bevor dann man sich in Zukunft die Einnahmen teilt. Das ist aber nirgends festgehalten, also in nichts, was man nachlesen kann. Und es ist derzeit wohl so, dass es neben diesem Rahmenmemorandum gibt, auch noch 2 weitere Dokumente gibt zur Umsetzung des Abkommens, die aber nicht den ukrainischen Parlamentariern bekannt gemacht werden. Und dann war in der Taz Folgendes zu lesen, und das fand ich schon bemerkenswert. Der ukrainska Pravda zufolge forderte Selenskyj, dass die USA die Visa-Abgeordnete einziehen sollten, die gegen die Rohstoffvereinbarungen stimmen. Also es wird mit sehr, sehr, ich sag mal, hemdsärmeligen Mitteln Druck aufgebaut in diesem Parlament, damit da niemand auf die Idee kommt, mal genauer nachzufragen oder gar am Ende gegen dieses Abkommen zu stimmen. Und da fragt man sich das schon, was muss da jetzt da gerade kaschiert oder verborgen werden?
Denn es ist ja so, dass es eigentlich nur für die Öffentlichkeit dieses Rahmenmemorandum gibt und dann gibt es noch 2 weitere Dokumente zur Umsetzung dieses Abkommens. Aber die sind ja nicht mal den Abgeordneten bekannt, geschweige denn uns beiden oder Journalisten. Und da ist natürlich interessant, was steht da drin, was ist da schon viel stärker ausgestaltet. Ich würde sagen, wir bleiben an dem Thema dran und möchte nochmal ganz deutlich sagen, ja, wir leben im digitalen Zeitalter, aber wir leben in einem ungeheuren materiellen Zeitalter zugleich. Und das wird sich an den seltenen Erden noch häufig zeigen und nicht nur in der Ukraine. Davon kann man ausgehen. Wir sagen noch einmal Dankeschön für 300 Folgen Wohlstand für alle.
Ja, das geht vielen natürlich Dank, weiter. Dass wir heute wieder hier sind, das verdanken wir nur euch.
Ganz richtig. Und wir werden natürlich weitermachen. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!